Hi, da sind wir wieder zu einem neuen Beröer Fresh-Beitrag. Hast du dich schon mal gefragt, warum jede noch so lebendige Bewegung irgendwann einschläft, versteinert, verknöchert, kalt wird und in einem Wust aus Regeln, Ritualen und Normen untergeht? Hast du dich schon mal gefragt, warum so viel, was mit so viel Begeisterung und Feuer gestartet ist, am Ende nur noch Qual und Krampf und Pflicht ist? Woran liegt das? Der gute alte Paulus, der erste christliche Theologe sozusagen, der hat zu diesem Thema mal einen schlauen Satz geprägt. Den hat er an eine Gemeinde geschrieben, die er selber gegründet hat, an die Gemeinde in Korinth. Und der Satz geht so: Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Für ihn war der Buchstabe zu der Zeit vor allem die biblischen Gebote, aber das kann man natürlich auf alles andere auch beziehen. Wann immer man versucht, irgendwas Gutes zu konservieren, zu erhalten, indem man viele Regeln aufschreibt, um es zu schützen, bringt man es damit um. Denn ihm fehlt die Luft zum Atmen, die Luft zur Entwicklung, die Luft zur Veränderung, was alles Lebendige ja braucht. Etwas Lebendiges braucht man ja auch nicht zu konservieren. Ne? Wenn du einen lebendigen Baum konservieren willst, wirst du ganz schnell sehen, der stirbt. Ihm fehlt Luft, ihm fehlt Licht, ihm fehlt der Platz, sich zu entfalten, zu atmen und sich zu verändern. Konservieren musst du den erst, wenn er schon tot ist und irgendwie trotzdem noch schön aussehen soll. Das Gleiche passiert eigentlich immer mit neuen, lebendigen und frischen Bewegungen. Da gab es zum Beispiel diesen Querdenker, der die Autoritäten hinterfragt hat, der den Glauben neu interpretiert hat, der die Regeln verändert, aufgehoben oder uminterpretiert hat. Diesen Querdenker, der anders dachte und anders lebte als die Leute seiner Zeit, nicht etwa traditioneller, sondern neuer. Und es entsteht eine Bewegung um ihn herum und diese Bewegung ist lebendig und stellt die Welt auf den Kopf. Und als dieser Gründer nicht mehr da ist, fängt diese Bewegung an, sich um sich selbst zu drehen und man überlegt sich, wie können wir uns schützen, wie können wir uns erhalten, wie können wir diese guten Gedanken bewahren, wie können wir bestimmen, wer zu uns gehört und wer nicht zu uns gehört, wer drin und wer draußen ist. Und sie fangen an, Regeln aufzustellen, sich Mitgliedschaften auszudenken und Rituale. Sie nehmen konkrete Verhaltensweise und Aussagen des Gründers für unveränderliche Regeln, die es unbedingt zu halten gilt. Und am Ende hat man eine zutiefst konservative Gruppe. Das, was mal eine lebendige Bewegung war, ist jetzt eine konservative Gruppe geworden, die versucht zu konservieren, was mal lebendig war und nun offensichtlich tot ist. Und Menschen, die tatsächlich so sind wie der Gründer, Querdenker, Verrückte, Ausgegrenzte, die fühlen sich plötzlich von dieser Bewegung abgestoßen, wo sie sich doch vom Gründer noch angezogen fühlten. Denn sie merken, hier weht ein anderer Geist. Und Menschen, die klare Regeln wollen und Sicherheiten, die fühlen sich dort zu Hause. Und diese Bewegung stagniert, entwickelt sich nicht weiter und stirbt innerlich. Da weht ein anderer Geist. Gerade Christen sprechen ja, je nach Denomination, mehr oder weniger häufig vom Geist Gottes. Und nicht selten haben sie dabei eine mythologische Vorstellung von einem bestimmten Wesen. Aber dieser ganz konkrete Bezug, etwas im Geiste des Gründers zu tun, den wir auch heute noch außerhalb des Christentums haben, wo man sagt, es ist etwas im Geiste von diesem und jenem, wenn man so ist wie er, wenn man so handelt wie er, wenn man das gleiche Wesen hat wie er. Dieser Bezug geht leider ganz oft verloren in christlichen Gruppen. Fragen wir uns doch mal ein bisschen was zum Geist. Martin Luther beispielsweise. Martin Luther war ja unter anderem bekannt dafür, dass er eine Bibelübersetzung angefertigt hat, und zwar in der Umgangssprache seiner Zeit. Und jetzt die Frage, ist es im Geiste Luthers, wenn ich heute eine Bibelübersetzung in seinem Namen rausbringe, die aber so klingt, wie die Menschen vor 100 Jahren gesprochen haben? Oder ist nicht vielmehr eine Bibelübersetzung, sagen wir, wie die Volksbibel, die tatsächlich dem Volk aufs Maul schaut, ist nicht so eine Übersetzung viel eher im Geiste Luthers? Oder nehmen wir Jesus von Nazareth, unseren Trainer. Jemand, der ständig mit den Glaubensleitern seiner Zeit im Streit war. Jemand, der die Heiligen Schriften neu interpretiert hat, Gesetze abgeschafft hat, der seinen Glauben vor allem im Alltag gelebt hat und sich den Ausgestoßenen zugewendet hat. Ist es in seinem Geist, seine Glaubensgemeinschaft nicht mehr zu hinterfragen? Allen geistlichen Autoritäten zu gehorchen? Ist es in seinem Geist, vor allem sonntags Glaubensrituale in unseren Kirchen zu vollziehen? Ist es in seinem Geist, aus seinen Worten wieder neue Regeln zu machen, an die sich alle Menschen halten sollen? Wäre es nicht vielmehr in seinem Geist, so zu sein wie er? Ein Querdenker, Regelbrecher, voller herzlicher Liebe im Alltag? Ist es nicht interessant, dass Menschen, die so sind wie er, in denen sein Geist weht sozusagen, nicht immer, aber auch nicht selten, außerhalb von Kirchen zu finden sind, statt drin? Vielleicht würdest du, der du dieses Video siehst, dich gar nicht als Christ bezeichnen. Aber vielleicht arbeitest du viel enger mit diesem Jesus von Nazareth zusammen als so mancher, der sich Christ nennt. Vielleicht weht in dir viel mehr von diesem Geist. Und es gibt noch einen interessanten Aspekt in dieser Geist-Buchstaben-Geschichte. Du kannst Buchstabe für Buchstabe genau das machen, was da steht, und völlig das Ziel verfehlen, wenn du es in einem anderen Geist tust. Mal ein Beispiel. Martin Luther wird das Zitat nachgesagt: Warum furzet und rülpset ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket? Und was damit zum Ausdruck gebracht werden soll, ist, dass es Zeiten gab, in denen man seine Anerkennung und sein Wohlschmecken auf eine andere Art zum Ausdruck gebracht hat als heute. Durch laute, markante Verdauungsgeräusche zum Beispiel. Stellen wir uns vor, in der Zeit hat jemand so eine Art Knigge geschrieben und da steht drin: Du sollst nach dem Essen laute Flatulenzen von dir geben und rülpsen. So ein Buch fällt heute jemandem in die Hand, der unheimlich gerne Buchstaben befolgt. Und er macht das bei einem Essen, zu dem er eingeladen ist. Und bewirkt damit nicht etwa, dass sich der Gastgeber freut, was im Geiste dessen gewesen wäre, der es aufgeschrieben hat, sondern wird genau das Gegenteil bewirken. Während jemand, der den gleichen Geist hat wie der, der das damals aufgeschrieben hat, der also gerne möchte, dass der Gastgeber sich freut, diese Regel überhaupt nicht braucht, ja im Grunde genau sogar das Gegenteil von dieser Regel machen muss, um den gleichen Effekt zu erzielen in der heutigen Zeit. Der gute Paulus, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben, der hat das nochmal mit anderen Worten ausgedrückt. Der hat gesagt, du kannst im Grunde alles richtig machen. Du kannst dich an jedes Gebot halten. Du kannst sogar als Märtyrer sterben. Du kannst die dollsten geistlichen Dinge machen, wenn du sie nicht mit der richtigen Intention tust, nicht aus dem richtigen Geist, nämlich wenn dir die Liebe fehlt, dann ist das alles wertlos, sagt Paulus im Brief an die Korinther. Und das bedeutet im Grunde zwei Dinge. Das erste ist, Taten ersetzen nicht den Geist, ersetzen nicht die Liebe. Taten sind auch nicht einfach Liebe. Man kann die gleichen richtigen Taten tun, ohne Liebe zu haben. Und das zweite, Buchstaben zu befolgen, ohne den Geist dahinter zu haben, ohne den Geist dahinter zu berücksichtigen, kann völlig in die falsche Richtung losgehen. Das musste der arme Paulus ja am eigenen Leib erfahren, als Saulus. Und lass uns doch mal überlegen, was wäre das für eine Art von Leben und von Glauben, wenn da viel mehr von dem Geist von diesem Jesus drinstecken würde, als von den Buchstaben, die über ihn geschrieben wurden. Was wäre das für eine Art von lebendiger, verrückter, sich entwickelnder und ständig verändernder Bewegung? Und mal eine ganz ernsthafte Frage, wie müsste eine Gemeinschaft aussehen, in der sowas möglich ist? Das ist nicht rhetorisch gemeint. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du vielleicht was in den Kommentaren hinterlässt zu diesem Gedanken. Wie müsste eine Gemeinschaft aussehen, in der der Geist Jesu lebendig sein kann, in der Menschen zusammen sein können, in denen mehr von dem Geist als von den Buchstaben Jesu enthalten sind? Denn wir wünschen uns ja, dass Jesus to go so eine Bewegung ist oder wird, die lebendig ist und bleibt und nichts konserviert wird. Also, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wäre cool, wenn wir uns von diesem Geist, von diesem Wesen anstecken lassen, das Jesus ausgemacht hat. Und vielleicht merkst du ja dabei, dass Gott ganz anders ist, als dir immer erzählt wurde. Dass Gott dir vielleicht auch viel ähnlicher ist, oder du ihm, als du bisher gedacht hast.